Ja, ich möchte euch an der Stelle auch ganz herzlich grüßen. Schön, dass ihr alle da seid im Gottesdienst. Und ich darf heute Morgen über den Gedanken euch, darf darüber predigen, darf darüber was sagen. Und zwar 7 Herausforderungen für die Gemeinde. Und am Ende von der Vorbereitung habe ich so festgestellt, die Predigt ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ihr wisst, wie Jesus meint. Ich möchte euch, ihr wisst ja, am Sonntag kann man ja unterschiedliche Mittagessen machen. Entweder macht man so ein Festtagsmahl und unter der Woche muss man ja ein bisschen gucken, dass man nicht so sehr in die Breite geht, macht man meistens so mal einen Gemüseeintopf und die Predigt würde ich jetzt einfach mal so als Minestrone betiteln, um es einfach euch da auch ein bisschen herauszufordern. Aber ich glaube, es kommt gut, wenn der Herr uns segnet. Genau. Wir haben ja jetzt schon 3 Predigten gehört über die Gemeinde. Einmal, dass die Gemeinde Licht in der Welt ist, dass wir Gemeinde mit gut bauen sollen, mit einem guten Fundament. Und letzten Sonntag haben wir ja gehört, dass Gemeinde auch schützt, vor Einflüssen gegenseitig und all diese Dinge. Und als Gemeinde sind wir auch immer wieder herausgefordert, in unserem persönlichen Leben, aber auch als im Leben von der Gemeinde. Ich werde nachher einen längeren Textpassage lesen aus dem Hebräerbrief, aber bevor ich da einsteige, noch ein paar Gedanken grundsätzlich zur Gemeinde. Wir wissen, Gemeinde wurde ja nicht von Menschen gegründet, sondern Gott selbst hat Gemeinde eingeführt. Und die Grundlage dafür, damit es Gemeinde geben kann, ist das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und die Grundlage dafür war die Ausgießung vom Heiligen Geist, von Gott, dem Vater und von Jesus selber. Und sie wurde vor über 2000 Jahren ja ins Dasein gerufen. Und zur Gemeinde gehören ja Menschen, die sich haben herausrufen lassen, nämlich um die angebotene Erlösung von Christus anzunehmen. Wer nämlich von Jesus Christus als persönlichen Retter annimmt, erlebt die geistliche Neugeburt durch den Heiligen Geist, der dann in uns lebt. Und dieser Heilige Geist führt uns auch in die Gemeinde. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 2, 38 bis 41. Ich möchte aber mit euch die erste Bibelstelle lesen aus 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Und die Bibel hilft uns ja ein bisschen, damit wir Gemeinde ein bisschen besser beschreiben können. Haben Jesus und auch die Apostel Bilder verwendet, die sich ergänzen, die sich beschreiben, die das verdeutlichen, nämlich einzelne und auch wichtige Aspekte. Kann ich mal das erste Bild bringen? Gemeinde wird ja auch geschildert oder beschrieben, dass wir ein Körper sind, ein Leib sind. Ich habe jetzt verzichtet, einen anatomischen Leib dahin zu projizieren mit allen Muskeln, Sehnen und Gefäßen, sondern mir geht es ums Bild, das wir verstehen. Und dieser Leib ist nur vollständig, wenn alle Glieder am Leib dran sind. Dann ist das eine ganze Person, eine ganze Persönlichkeit auch. Dann ein weiteres Bild, wer denn, von dem hat Stefan letztes Mal gesprochen, nämlich vom Hirten. Jesus selber ist die gute Hirte und wir sind die Schafe. Ein weiteres Bild, das die Bibel gebraucht, ist der Weinstock, die Rebe, die am Weinstock gepflanzt ist, damit sie Frucht bringen kann. Das andere Bild ist eine Braut, die Gemeinde wird auch als Braut beschrieben und Jesus ist der Bräutigam. Ein weiteres Bild wäre, dass die Bibel, die Heilige Schrift uns auch als Tempel vom Heiligen Geist beschreibt oder dass wir ein Haus sind. Und wenn wir jetzt diese Bilder alle so auf uns wirken lassen, sehen wir, dass eigentlich Jesus immer im Mittelpunkt steht von all diesen Bildern. Und dass Jesus auch der Mittelpunkt in der Gemeinde sein darf. Die Gemeinde hat ihren Ursprung in Christus, weil er selber die Gemeinde gegründet hat. Ich spreche ja gerne davon, dass Gemeinde der Lieblingsgedanke Gottes ist. Also die Gemeinde hat ihren Ursprung in ihm. Und deshalb erhält und bewahrt Jesus selber die Gemeinde. Deshalb loben wir Gott und beten ihn an in unseren Gottesdiensten. Und durch die Predigten will er zu uns reden. Und diese Bilder, die ich euch auch hier ein bisschen nochmal ins Gedächtnis rufen wollte, die machen uns auch deutlich, wir stehen als Gemeindeglieder, als Gemeinde zueinander. Die Ausrichtung ist auf Christus und die Gemeinde bildet jetzt eine Einheit, nämlich dargestellt in dem Bild vom Leib und auch von der Herde. Und jeder darf wissen in der Gemeinde, er ist geliebt und er ist angenommen. Man hilft sich gegenseitig, man ermutigt sich gegenseitig, man tröstet sich gegenseitig und jeder darf die Gaben, die Gott in sein Leben hineingelegt hat, auch in der Gemeinde einbringen. Wir wissen, die Gemeinde darf nach den Werten und Normen der Bibel leben. Wir sprechen davon, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes, die Bibel, ist die Grundlage für alle Bereiche in der Gemeinde. Und weil dem so ist, übernehmen wir als Gemeinde nicht den sündhaften Lebensstil unserer Umwelt. Gemeinde, das heißt du und ich, sind ethisch unangepasst. Wir wissen, Gemeinde hat auch Ziele nach innen und ein Ziel auch nach außen. Das eine Ziel ist natürlich, das Ziel nach innen ist natürlich, dass wir alle bestrebt sind, Jesus ähnlicher zu werden. Wir alle wollen miteinander Jesus ähnlicher werden, ihn repräsentieren. Jeder darf mehr und mehr an das Bild Jesu umgestaltet werden. Und auch jeder darf entsprechend der Gabe, die er von Gott empfangen hat, in der Gemeinde mithelfen und mitdienen. Dann hat aber auch die Gemeinde ein Ziel nach außen. Nämlich Menschen, die Jesus nicht kennen, zu ihm zu führen. Wir verkündigen Christus als Erretter. Das machen wir durch evangelistische Tätigkeiten, sei es durch Live-Seminar, sei es durch unser persönliches Zeugnis, sei es durch unsere Gottesdienste, sei es durch unsere Kleingruppen. Und wir handeln nach außen, indem wir sozialdiakonisch unterwegs sind, indem man sich um die Notleidenden kümmert. Dürfen wir als Gemeinde nicht vergessen. Und die ELD-Schüler dürfen im Moment ganz viele Bücher lesen, die das beschreibt, was wir da tun können als Gemeinde. Das war mal so ein bisschen ein kurzer Abriss nochmal, bevor ich zum eigentlichen Thema von heute Morgen komme. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir mitlesen. Ansonsten werden die Texte auch an den Bildschirm geworfen. Wir lesen aus Hebräer dort im 13. Kapitel die Verse 1 bis 9. Und da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief: Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht. Die nächste Folie. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Denkt an die Leute eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagen. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt auch ihren Glauben zum Vorbild. Dann die letzte Folie. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, indem man bestimmte Speisevorschriften befolgt. Das hat noch niemanden genützt. Mal ein bisschen in Gottes Wort. Ich möchte hier über 7 Herausforderungen sprechen, die in diesem Bibeltext vorkommen. Und wir stehen diesen Herausforderungen gegenüber. Und auf die dürfen wir uns auch einstellen. In alten Übersetzungen steht da was von Bruderliebe, von Gastfreundschaft, von Barmherzigkeit an leidenden Geschwistern, eheliche Treue, Geldliebe, Umgang mit Leidenschaft und ihr Lehren. Und wir dürfen uns innerlich auf diese Dinge vorbereiten. Denn unser Widersacher, der Teufel, wird uns damit konfrontieren. Und dann versucht uns an diesen Punkten zu schwächen, die ich oben gerade genannt habe. Und ihr wisst ja, der Feind unseres Lebens bekommt keinen Fairplay-Preis. Wir alle wissen, und das beschreiben wir auch oft in unseren Predigten, dass Gott ein liebender Vater ist. Ist das korrekt? Ich hoffe, dass das jeder versteht. Ein Vater, der sich um uns kümmert, der für uns da ist, das stimmt und das ist tatsächlich so. Aber das darf auf der anderen Seite nicht dazu führen, dass wir Jesus verweichlichen und schwach nachfolgen. Sicher brauchen wir Gott als Vater, der für uns sorgt, mehr als je zuvor, gerade in der heutigen Zeit. Aber das darf uns auch nicht dazu verleiten, die anderen Eigenschaften Gottes zu vernachlässigen. Zum Beispiel, dass Gott heilig ist. Wir brauchen eine gesunde Ehrfurcht Gottes. Das bedeutet, ich brauche keine Angst vor ihm haben, aber ich darf ihn als Gott verehren und nicht als irgendeinen Kumpel, weil es ja immer noch Gnade gibt. Es stimmt, Gnade ist jeden Tag neu, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Tag neu, aber weil diese Gnade so wertvoll ist, wollen wir mit der Gnade auch nicht spielen. Dass wir nicht denken, weil es Gnade gibt, kann ich mir alles erlauben, was mir Spaß macht. Und Gott wird mir dann trotzdem helfen, dass ich wieder klarkomme. Auch das stimmt natürlich. Aber das ist nicht der Jesus, von dem die Bibel spricht. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir miteinander die 7 Punkte anschauen, die ich da im Hebräerbrief gelesen habe. Weil dies beschreibt, wie du und ich leben sollen. Und ich glaube, wir als Gemeinde sind an diesem Punkt auch herausgefordert. Wir dürfen uns darauf vorbereiten. Dazu braucht es den Schild des Glaubens, um auch hier im Sieg zu leben. Das Erste, was hier genannt wird, ist die Bruderliebe. Und ihr wisst, die alten Schreiber haben immer noch über die Männer geschrieben, aber eigentlich sind auch die Schwestern gemeint. Also ihr braucht euch jetzt nicht entspannt zurücklegen, lehnen, das gilt auch für euch. Und Bruderliebe ist jetzt, oder Liebe unter den Gemeindegliedern, unter den Gemeindegeschwistern, ist das, was weit über die menschliche Sympathie hinausgeht. Sie darf nicht nur auf menschlicher Zuneigung beruhen, sondern darf aus einer tiefen inneren Überzeugung zu Jesus einmal geboren und auch gelebt werden. Ich habe euch jetzt 3 Bibelstellen, die das beschreiben. Kannst du die nächste Folie bitte bringen? In Römer 12, 10 steht, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Das sagt jetzt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. In 1. Johannes 2, 9 und 10 steht, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wir sehen, wenn wir alle miteinander in der Liebe leben, sind wir geschützt. Und entschließen wir uns doch wieder ganz neu, dass diese Liebe untereinander nicht zerstört wird. Insbesondere im Reden übereinander und in der Haltung, die wir zueinander haben. Das drückt sich darin aus, wie rede ich über den anderen? Denke und rede ich über meinen Bruder, meine Schwester positiv, auch wenn ich was Negatives höre? Oder freue ich mich an der Schwäche des anderen? Der Ratschlag von der Bibel ist hier, hilf ihm lieber, unterstütze ihn. Also wir sehen, die Bruderliebe hat was mit meiner Haltung zu tun und wie wir übereinander und miteinander reden. Ein zweiter Punkt, den hier das Wort Gottes beschreibt, ist Gastfreundschaft. Da möchte ich euch echt ermutigen, seid gastfreundlich. In anderen Ländern hat es einen sehr hohen Stellenwert, zum Beispiel in Afrika, ich selbst habe es erlebt, in Bulgarien oder Albanien. Da ist es sehr ausgeprägt. Also in Albanien, die Geschwister haben nichts, aber sie teilen alles, was sie haben. und voller Herzen. Das ist für sie ein Vorrecht, wenn sie das Beste, was sie haben, mit ihr teilen durften. Und für die sind Froschschenkel das Beste, was sie haben. Und sie haben mich dann genötigt, dass ich mich an dem Essen auch beteilige. Ihr wisst ja, wenn es nicht so gut schmeckt, darf man dreimal beten, dann wird es besser. Aber das ist das, für sie ist das eine Delikatesse und für uns ist das eher so ein bisschen schwierig. Aber das ist das Beste, was sie haben und das geben sie dir. Ich weiß, Gastfreundschaft bereitet Mühe, vor allen Dingen für die Frauen. Muss alles geputzt sein. Also wenn ich euch besuche, wenn ich das wieder besser darf, wenn die Corona-Covid-19-Pandemie vorbei ist, also ihr braucht wegen mir nicht putzen, ich komme wegen euch und nicht wegen einem sauberen Wohnzimmer. Ich selber bin dankbar, dass meine Eltern und auch meine Schwiegereltern darin mir ein Vorbild sind und waren. Ich muss sagen, waren. Sie leben ja alle vier nicht mehr. Von ihnen habe ich gelernt, wenn Gäste kommen, gib ihnen immer das Beste. Und wir haben uns entschlossen als Familie, wir wollen in diesem Bereich auch großzügig sein. Ich hoffe, der eine oder andere hat es so bei uns zu Hause erlebt. Und mir geht es auch so, wenn ich Menschen besuche aus der Gemeinde, die sind auch sehr gastfrei zu mir. Auch wenn Gastfreundschaft manchmal Mühe bereitet, aber Gastfreundschaft bringt auch einen großen Segen mit. Und diesen Segen sollten wir uns nicht entgehen lassen. In Römer 12, 13 steht, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und in 1. Petrus 4, 9 steht, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und gerade wir Ältesten dürfen darin ja ein Vorbild sein. Und Gastfreundschaft in diesem Sinne geht weit über die Familie hinaus. Ich weiß, Gastfreundschaft kann manchmal Unannehmlichkeiten bereiten, Umstände mit sich bringen, aber das soll uns nicht abschrecken. Klar, Gastfreundschaft darf nie ausgenutzt werden. Und ich bin eigentlich froh, dass wir als Gemeinde so eine gastfreundliche Grundhaltung haben. Also wenn ich Quartiere gesucht habe für Gäste, war es meistens kein Problem. Ich habe immer welche gefunden. Aber vielleicht kann es auch eine sein, dass er in diesem Bereich noch Luft nach oben hat. Dann darfst du dich gerne angesprochen fühlen. Und deshalb die Ermutigung, leb Gastfreundschaft. Denn das, was Gott dir gegeben hat, an Segen, darfst du gerne an andere weitergeben. Ein dritter Punkt. Barmherzigkeitsdienst an leidenden Geschwistern. Wie geht es uns denn mit der Not von Brüdern und Schwestern, wenn wir davon hören? Wir wissen, wir können uns nicht um alle Nöte kümmern. Wir können auch nicht alles lösen. Aber es gibt eine Herausforderung des Glaubens, dass wir uns besonders um die Not der Geschwister kümmern und annehmen. Die Bibel sagt in Römer 12, 15, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. In 1. Korinther 12, 26 steht, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Und in Galater 6, 10 steht, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Lass uns eine Sicht für Barmherzigkeit haben, besonders an die Geschwister, die leiden. Wir sagen ja oft, es ist ja oft nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber für denjenigen, der die Hilfe bekommt, ist sie von großer Bedeutung. Ich danke euch nochmal als Gemeinde auch, dass wir unsere afrikanischen Pastoren unterstützen konnten in der Pandemie. Ich kann mich noch erinnern, wo wir mal eine Hilfsaktion nach Bulgarien gefahren haben. Wir haben dort auch Lebensmittel dabei gehabt und dann mit diesen Lebensmitteln haben sie am Sonntag eine Suppe gekocht. Das ist jetzt nichts Sensationelles. Ich habe die Suppe probiert. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir die Suppe in Deutschland anbieten würden, würden mir die Menschen sagen, für sowas brauchst du mir nicht servieren, weil die war nicht sehr schmackhaft. Aber es macht was mit dir, wenn so ein älterer Bruder, ältere Schwester zu dir kommt und sich bei dir persönlich bedankt für die Suppe. Für uns war es wenig, für die war es ganz viel, weil sie sonst nichts anderes hatten. Und das dürfen wir einfach tun, Barmherzigkeit, auch wenn du nur ein wenig hast, wenn du es aus Barmherzigkeit den Geschwistern gibst, ist das ein großer Segen. Ein weiterer Punkt, den hier der Schreiber vom Hebräerbrief uns mitteilt, ist die eheliche Treue. Und ich denke, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, und werden wir sehen, dass auch unter Christen dieser Bereich ein bisschen eingebrochen ist. Und was mich da auch ein bisschen betroffen macht, auch aus meiner Beobachtung, dass man sehr plausible Erklärungen hat, warum man sich scheiden lässt. Dass man nicht mehr zusammenpasst. Ich persönlich bin froh, dass bei uns im christlichen Zentrum das noch nicht so ist. Aber wenn die Bibel hier spricht, dass man die Ehen treu halten soll, dann spricht sie hier die geistliche, die emotionale, die seelische und auch die körperliche Treue an. Und das fängt in der Gedankenwelt an. Und meiner Entscheidung, was ich damit mache. Und wisst ihr, das Wort Gottes diskutiert an dieser Stelle nicht, sondern Hebräer 13,4 steht einfach, ich habe es vorhin auch schon gelesen, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Also überleg, wie denkst du über deine Frau, über deinen Mann? Welche Emotionen hast du? Ich möchte an der Stelle nicht weiter das weiter ausführen. Ich möchte es nur kurz nennen, weil es auch im Text steht. Aber wichtig ist, dass wenn Menschen in so einer Situation sind, dass wir sie nicht verurteilen als Gemeinde, sondern dass wir sie so seelsorgerlich begleiten, dass wir für sie da sind und sie unterstützen. Ein weiterer Punkt, den hier der Schreiber vom Hebräerbrief er aufzählt, ist Geldliebe. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist Geldliebe überhaupt? Wo fängt es denn an? Also ich glaube, es gibt hier keinen in der Gemeinde, der nicht gern Geld hat. Weil das ist das Zahlungsmittel, mit dem ich Dinge kaufen kann, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber wann ist es ungut? Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel erkannt habe, dass ich meinen Zehnten geben sollte und tue es nicht, dann ist es Geldliebe. Und denk bitte dran, da geht es nicht um die Gemeindekasse, sondern es geht um dich. Gott lässt uns nicht den Zehnten geben, weil er unser Geld bräuchte, sondern er lehrt uns damit, dass wir lernen, wachsen und reifen. Und in der Vorbereitung habe ich Folgendes gelesen. Zitat stammt nicht von mir. Und der Schreiber hat Folgendes formuliert. Irgendeinem Gott gibt jeder seinen Zehnten. Das stimmt tatsächlich. Wenn mein Gott die H0-Eisenbahn ist, dann werde ich Geld dafür ausgeben. Wenn der Fußball mein Gott ist, werde ich es dort hinein investieren. Aber denkt mal drüber nach. In 1. Timotheus 6, Vers 19 schreibt Paulus an den Timotheus, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Und wisst ihr, das bewegt uns ja auch. Wirtschaftlich ist ja vieles unsicher im Moment. Viele stellen sich vielleicht auch die Frage, wie geht es weiter mit meiner Firma? Aber dennoch ist wichtig, dass wir das Geld nicht lieben, sondern gemäß vom Wort Gottes leben und handeln und unser Denken von seinem Denken prägen lassen. Ein weiterer Punkt, das ist dann schon der sechste Punkt, den hier der Schreiber vom Hebräerbrief beschreibt, richtiger Umgang mit Leiterschaft. Also ich kenne da beide Seiten von Extremen, habe beides schon erlebt und auch beides kennengelernt. Auf der einen Seite die fast Vergöttlichung von Leitern. Wer schon mal im südamerikanischen Kontext unterwegs war, versteht, was ich damit meine. Das ist mir aufgefallen. Das ist auch nicht biblisch. Aber auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass man mit Leitern oft flapsig und auch sehr respektlos umgeht. Da ist es einem fast schon peinlich. Denn wenn wir hier nicht aufpassen, auch als Gemeinde, dann bilden wir das Prinzip von der Welt 1:1 ab, auch in der Gemeinde. Meine Beobachtung ist auch, es gibt viele Leiter, aber wenig Leiterschaft. Was meine ich damit? Wir sind froh und dankbar für jeden Leiter. aber nicht nur in dem Sinn, dass sie die Verantwortung tragen, dass sie die Arbeit und die Aufgaben machen, sondern im Prinzip von Leiterschaft geht es ja auch darum, dass man Leitung und Ansagen auch annimmt und respektiert und auch darüber nicht schlecht redet. Das sage ich jetzt nicht wegen mir, das sage ich wegen meinen Brüdern und Schwestern, die in Leiterschaftsverantwortung sind. Und ich bin ein sehr großer Freund von Wertschätzung in der Gemeinde. Das macht mir Freude. Und wir ehren den anderen, wenn wir ihn wertschätzen. Nicht für das, was er tut, sondern wegen seiner Persönlichkeit. Wegen seinem Sein. Und wichtig ist auch, dass man immer das Ende von Leiterschaft im Auge behält. Sind Leiter auch noch treu, wenn sie mal ihren Dienst beendet haben oder ihre Leiterschaft? Hier schreibt ja der Schreiber vom Hebräerbrief: Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Ich bin so froh, dass das hier in der Bibel steht, dass ich das nicht postuliere. Denn sie wachen über euch wie Hirten und über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben. Denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also man wird feststellen, ob ein Leiter seinen Dienst macht, wann er halt machen muss, oder ob er mit Leidenschaft, mit Freude, mit Begeisterung dient. Könnt ihr damit übereinstimmen? Also ich freue mich, dass ich in der Gemeinde Verantwortung bin. Ich mache das leidenschaftlich gerne, wenn das auch nicht immer einfach ist. Aber was wir Leiter uns wünschen ist, dass ihr vor allen Dingen für uns betet. Wir brauchen eure Gebete. Und bitte nicht nur an dem Tag, wo es im 21. Tage des Gebets vorkommt, sondern das dürft ihr jeden Tag tun. Weil wir brauchen den Schutz und den Segen Gottes jeden Tag. Mehr möchte ich darüber jetzt gar nicht mehr darüber ausführen. Das Wort Gottes ist hier sehr eindeutig. Aber meine Bitte an euch, lasst uns wirklich als Gemeinde eine wertschätzende Atmosphäre schaffen. Eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Vergebung. Wenn ich jetzt fragen würde, habe ich schon mal jemanden in der Gemeinde verletzt? Habe ich vielleicht dich persönlich verletzt? Wird der eine oder andere sagen, ja. Ist das schlimm? Nein, wir vergeben. Haben mich Geschwister schon in der Gemeinde verletzt? Auch das könnte ich bejahen. Ist das schlimm? Nein, ich kann es vergeben. Und wenn wir in dieser vergebenden Haltung miteinander leben, kommt es gut. Und Wertschätzung fängt und hört nicht auf, wenn wir alles richtig machen. Oder wenn ich alle Entscheidungen nachvollziehen kann in der Gemeinde, sondern wenn man das Anliegen auch sieht. Und so möchte ich euch wirklich alle Leiter, es geht hier nicht um mich persönlich, sondern alle, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Genau. Und als letzter Punkt steht hier noch, ihr Lehren. Vielleicht denkt ihr jetzt, wir sind doch in einem Gemeindebund. Was kann uns da passieren? Wir haben einen super Präses, den Marc Brenner, der guckt darauf, dass ja nichts Verkehrtes in die Gemeinde hereinkommt. Das Präsidium, das geschäftsführende Präsidium ist super drauf. Die anderen Präsidiumsmitglieder sind saugut drauf. Doch, wir sind es trotzdem. Irrlehre kommt ja nie mit dem Schild um den Hals. Ich bin eine Irrlehre. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht eher ich nicht. Sondern ihr Lehre schleicht sich immer ein und nutzt unsere Schwachstellen aus. Stellt die gesunde Lehre als veraltet und rückständig dar. In Matthäus 24 steht, denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, wenn möglich sogar die Auserwählten in die Irre führen. Und im 1. Timotheus 4, Vers 1 steht, der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Und hier sehen wir, als Gemeinde brauchen wir einen besonderen Schutz auch von Gott und des Glaubens um mit diesen sieben Dingen auch gut und richtig umgehen zu können. Also nicht, bitte nicht nach der Predigt einen Hektor drum machen, jetzt haben wir es wieder gehört, sondern was haben diese Punkte mit mir persönlich zu tun? Was haben diese Punkte mit dir, mit mir zu tun? Ich möchte diese sieben Herausforderungen nicht als Anklageschrift verwendet sehen, sondern einfach als Herausforderung für uns, sich Gedanken zu machen, wo stehe ich, wo möchte Gott mich ermutigen? Und zum noch ein paar Schlussgedanken. Ich möchte Gott einfach heute Morgen auch bitten um Schutz in diesen sieben genannten Bereichen. Ich möchte Gott bitten, dass er uns segnet und bitte um Bewahrung für jeden von uns. Für uns als Gemeinde, für dich, für mich. Das wünsche ich uns so sehr, dass wir die Herausforderung annehmen. Ich weiß nicht, liebt ihr Herausforderungen? Ich würde es immer so formulieren, es kommt darauf an, welche. Manche mag ich sehr, manche nicht so sehr. Aber wisst ihr, Herausforderungen bilden doch auch ein bisschen ab, wie unser Verhältnis zu Gott ist. Welches Vertrauen wir zu Gott haben. Es ist so einfach zu postulieren, dass Gott unser Versorger ist, wenn ich alles habe. Aber wenn ich mal nichts habe. Und wisst ihr, wir vertrauen ja nicht der Versorgung, sondern wir vertrauen dem Versorger. Wir vertrauen Gott, dass er uns versorgt, dass er uns durchbringt, dass er uns hilft. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir unseren Blick immer wieder auf Christus wenden. Wenn ihr noch mit mir aufstehen würdet, und dann können wir noch miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns herausfordert und wir bekennen heute Morgen, dass wir deine Hilfe brauchen. Herr, wir brauchen deine Hilfe, dass wir gastfrei sind, dass wir uns um die Nöte, dass wir barmherzig sind, dass wir unsere Brüder und Schwestern alle lieben können, dass wir einander ermutigen, dass wir einander Gutes zusprechen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, dass wir uns gegenseitig helfen. Danke, dass du auch jede Ehe heute Morgen segnest. Danke, dass du uns als Gemeinde, als Personen, als Geschwister auf ihre Lehre bewahrst, Jesus. Da bitte ich dich drum. Das war gut mit dem, was du uns anvertraut hast, mit Geld, dass wir gut und sorgfältig damit umgehen. Jesus, ich danke dir, dass du auch es liebst, wenn wir gastfrei sind. So danke ich dir, dass du dein Wort in unsere Herzen versiegelst. Ich danke dir, dass du uns bewahrst und behütest auch als Gemeinde. Wir bitten dich in der heutigen Zeit um besonderen Schutz, um besondere Bewahrung. Ich danke dir, Herr, dass du uns Hilfe gibst, im Alltag diese Dinge auch umzusetzen. Danke, dass ich Leiter habe, die über mir stehen. Danke, dass ich sie ehre darf, dass ich sie wertschätze darf. Und Herr, danke, dass ich auch jeden Leiter, jede Leiterin in der Gemeinde, die Verantwortung übernommen hat, die mitarbeitet, Herr, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir einander achten, dass wir uns gegenseitig unterstützen, damit du zum Ziel kommst mit unserer aller Leben und mit unserer Gemeinde. Ich danke dir für Gnade und für deine Barmherzigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Bevor der Alfons noch den Schluss macht, noch zwei Hinweise. Auf der einen Seite, wir haben uns entschieden, auch als Gebetsteam,